Wir haben Mitte April und der Frühling, der steht in voller Pracht und Blüte da draußen. Daran ist erstmal ja nichts Ungewöhnliches. Allerdings sind die Zeichen mittlerweile auch unübersehbar, wie sehr die Klimakrise unser Leben verändert und auch in Zukunft noch verändern wird. Der Februar und März dieses Jahres, die waren mal wieder die wärmsten seit Messbeginn und in manchen Teilen Deutschlands, da waren es jetzt im April 2024 schon über 30 Grad warm. Heißt das, wir haben den Kampf gegen die Klimakrise schon längst verloren? Das fragen wir uns heute hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Ich bin Sarah-Marie Plikat und ihr hört das Forschungsquartett. Hi!
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
Können wir die Klimakrise noch aufhalten oder haben wir unsere Zukunft bereits verspielt? Was macht den Kampf gegen den Klimawandel eigentlich so besonders schwierig und warum reagieren Gesellschaften so zögerlich auf diese Bedrohung? Damit beschäftigt sich unter anderem das Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und auch meine Kollegin Esther Stefan treibt das Thema um. Hallo Esther.
Hi.
Erste Frage, wie geht's dir heute so?
Ja, wir können ja mal ganz offen sein. Wir zeichnen diese Folge jetzt eine gute Woche vor Erscheinen auf. Es ist gerade Anfang Mitte April und die Temperaturen, die waren schon über 20 Grad. Ich habe gerade ein T-Shirt an. Und so sehr ich es auch genossen habe, jetzt vergangenes Wochenende meinen ersten wirklich entspannten Tee auf dem Balkon zu trinken, ohne zu frieren, muss ich sagen, ich habe dann doch immer so eine kleine Stimme in mir drin, die sagt, klar, der April, der macht, was er will, vielleicht wird es auch noch mal kühler, aber eigentlich so warm wie jetzt gerade, sollte es eigentlich nicht sein.
Nee, das sagen ja auch die Zahlen, schon einige Temperaturrekorde, die sind ja gebrochen worden. Bei mir ist es so, ich bin ja gerade in Zagreb in Kroatien, also ein bisschen südlicher als du und ich habe noch heute tatsächlich kein T-Shirt an. Heute ist ein bisschen kühler, so um die 18 Grad, aber als ich hier ankam vor 2 Wochen, da war es wirklich schon knackig warm. Da ging es direkt von Pullover und Jacke über in kurze Hose. Das war total absurd irgendwie. Und ich habe mich auch mal ein bisschen umgehört bei den Leuten. Ich habe mit denen gesprochen, gefragt, wie das sich so für die anfühlt, ob das irgendwie ja immer so ist zu dieser Jahreszeit. Und ganz häufig habe ich da schon gehört, nee, eigentlich ist das ziemlich komisch. Und eine Freundin in Prag in Tschechien, die ist auch in der vergangenen Woche abends nochmal mit dem Hund draußen gewesen. 10 Uhr war es da und sie war im T-Shirt. Also es ist schon irgendwie deutlich zu spüren.
Ja, also ich meine, man redet ja immer so ganz gern übers Wetter und Wetter und Klima ist ja auch nicht das Gleiche, das wissen wir ja. Aber ich habe schon das Gefühl, also die Klimakrise ist wirklich was, was in Zukunft immer mehr Raum einfach in unserem Leben einnehmen wird und vor allem auch der Kampf dagegen. Und da werden die Prognosen ja auch wirklich immer finsterer. Ich habe über das Thema mit Jens Beckert gesprochen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und Professor für Soziologie an der Universität zu Köln. Außerdem ist er Autor und im März ist sein neues Buch erschienen und das heißt Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie sich so dieses Buch in seine bisherige Forschung in der Soziologie eigentlich einbettet.
Also meine bisherige Forschung, die geht ganz stark um die Frage, wie sich unser Wirtschaftssystem entwickelt, wie sich eine kapitalistische Ökonomie im historischen Verlauf entfaltet und wie unsere Ökonomie funktioniert. Und das mache ich aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive, also deshalb der Bereich Wirtschaftssoziologie. Und das Klima ist jetzt ein Thema für mich, das als Thema neu ist. Aber es fügt sich ein in meine Beschäftigung mit Wirtschaft und mit Gesellschaftsentwicklung. Denn die These des Buches ist ja auch, dass eben der Klimawandel und die Reaktion auf den Klimawandel eine ganz stark sozialwissenschaftliche Frage ist. Insofern schließt sich das sehr gut an meine bisherige wissenschaftliche Beschäftigung.
Also Jens Beckert hat es gerade gesagt, das Buch ist eine sozialwissenschaftliche Betrachtung und in den Sozialwissenschaften schaut man sich ja so Strukturen des Zusammenlebens an, meistens eingeteilt in die Richtung Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften und Soziologie. Und seine These ist jetzt, so wie diese drei Bereiche bei uns organisiert und strukturiert sind, werden wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen.
Okay, woran genau liegt das? Also wie kommt er zu dieser Einschätzung?
Diese Einschätzung, die hat ganz viel damit zu tun, welche Interessen die einzelnen AkteurInnen in diesen jeweiligen Strukturen haben, sagt Jens Beckert. Also nehmen wir zum Beispiel die Wirtschaft. Da ist das Ziel, der Antrieb der AkteurInnen eine Gewinnmaximierung. Was das am Ende fürs Klima bedeutet, ist aber erstmal nicht so wichtig für die einzelnen Firmen jetzt beispielsweise.
Okay, also grundsätzlich ist es ja so, dass bei den allermeisten Produkten quasi Zerstörung der Umwelt und des Klimas Teil des Produktes selbst ist, weil irgendwo müssen die Materialien herkommen, irgendwo muss auch die Energie für die Produktion herkommen. Also ich habe jetzt Beispiel Auto im Kopf, da sind ja ganz viele Dinge, die da mit reinspielen. Wie sieht es denn in den anderen Bereichen außerhalb der Wirtschaft jetzt aus?
Da gehört die Zerstörung vielleicht nicht so inhärent dazu, wie wir es uns bei der Wirtschaft schon vorstellen können. Aber auch in der Politik sieht Jens Beckert derzeit überhaupt keine Motivation, sich der Klimakrise zu stellen. Unter anderem auch, weil sie abhängig ist von einer funktionierenden Wirtschaft.
Auch die Politik ist angewiesen auf eine wachsende Wirtschaft. Daraus werden Steuereinnahmen erzielt. Mit den Steuereinnahmen werden für den Staat die Einnahmen erzielt, die dann auch in der Bevölkerung wieder verteilt werden können. Und man muss auch bei der Politik dazu sagen, dass natürlich die Transformation, die heute notwendig ist, um den Klimawandel in den Griff zu bekommen, eine riesige Aufgabe ist, sowohl finanziell als auch logistisch. Also da müssen Infrastruktursysteme verändert werden, die sich über mehr als 100 Jahre teilweise, wenn Sie etwa an die Stromversorgung denken oder auch an Autos, ja, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Eine solche Transformation ist ungeheuer schwierig und langwierig. Und auch wenn sie stattfindet, und ich glaube schon, dass wir irgendwann natürlich zu einem Energiesystem kommen können, das im Wesentlichen auf erneuerbaren Energien basiert, aber wir schaffen das eben nicht in dem notwendigen Zeitrahmen für die Erreichung von Klimazielen.
Und als letztes Puzzlestück gibt es natürlich noch die einzelnen Menschen, die Gesellschaft, die in Beckerts Gleichung aber auch nur als KonsumentInnen funktionieren können.
Bei den Konsumenten ist es halt auch so, dass die ganzen Lebensformen, die wir heute haben, auf einem sehr hohen Energieverbrauch basieren. Und letztendlich sind wir nicht bereit, unsere Lebensformen auf einen geringeren Energieverbrauch einzustellen. Und das müssten wir aber, denn zumindest kurzfristig oder mittelfristig sind gar nicht erneuerbare Energien in dem Maße verfügbar, dass wir weiterhin mit dem Energieverbrauch leben können, den wir haben. Und woran liegt das? Es liegt auch an Strukturen, dass wir die soziale Positionierung von Menschen ganz stark über den Konsum definieren. Also wir sind als Konsumenten in einem Wettbewerb miteinander, wo wir unsere Identität daraus gewinnen, einen sozialen Status zu haben, der sich über den Konsum definiert. Also das ist die Frage, wo fahren wir in den Urlaub hin, wie wohnen wir, welches Auto fahren wir. Es sind also wieder, will ich sagen, die Strukturen, in denen wir leben, die dazu führen, dass wir nicht zu einer angemessenen Antwort auf die Klimaproblematik kommen.
Ja, ich sehe absolut den Knackpunkt und das Problem, was halt auch aufmacht. Gleichzeitig sind sich ja viele Menschen mittlerweile der Tragweite der Klimakrise bewusst und ändern zum Beispiel ja auch die Art, wie sie Konsum betreiben, ihren Konsum insgesamt. Ja, und auch die Politik, die macht da entsprechende Gesetze und Vorschriften. Vielleicht geht es manchen da nicht schnell genug, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass die gesamte Menschheit einfach tatenlos zuschaut, oder?
Ja, das war auch mein erster Impuls, als ich das Buch gelesen habe. Da geht es ja auch schon in dem Titel los, in dem es heißt, dass der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht. Und ich dachte so, ja gut, ist es nicht vielleicht ein bisschen pessimistisch? Und wir brauchen ja auch Optimismus, um uns erstmal irgendwie in Bewegung zu setzen in diesem Kampf. Aber Jens Beckert, der sieht es nicht so.
Wir müssen davon ausgehen, dass die Temperatur sich weiter erhöht, bis zum Ende des Jahrhunderts um 2,5 oder sogar 3 Grad. Und das hat Konsequenzen im Hinblick auf die Zunahme von Extremwetterereignissen. Das hat Konsequenzen für Veränderungen, die für die Fruchtbarkeit etwa und damit für die Nahrungsmittelproduktion entstehen. Es hat Konsequenzen für den Anstieg des Meeresspiegels. Also das sind alles Dinge, die wir vor Augen haben müssen. Insofern, es handelt sich um eine dramatische Situation. Aber dass die Situation dramatisch ist, heißt eben nicht auch automatisch, dass das Rettende jetzt wachsen würde. Ja, also wir wissen zwar um die Gefahr der Klimaveränderung, wir haben in der Bevölkerung auch Einstellungen, wo die meisten Menschen sagen, die Klimaproblematik ist ein wichtiges oder sogar das wichtigste Problem, mit dem unsere Gesellschaft konfrontiert ist. Aber wir treffen eben nicht die Maßnahmen, die notwendig wären, um auf dieses Problem angemessen zu reagieren. Meine Erklärung dafür ist, dass das mit den Strukturen zusammenhängt, in denen unsere Gesellschaft organisiert ist.
Also der eigentliche Knackpunkt hier ist der Kapitalismus.
Dabei gibt es ja jetzt auch einige, die sich den Kapitalismus zunutze machen möchten, also um sich für eine grüne Energiewende einzusetzen. Ich denke da jetzt zum Beispiel an so ja wirklich grüne Unternehmen von A bis Z und an sogenanntes grünes Wachstum. Kann das nicht auch eine Rolle spielen?
Ja, kann es schon. Also grünes Wachstum zielt ja darauf ab, ein wirtschaftliches Wachstum an Umweltschutzziele zu koppeln. Und auch Jens Beckert sagt, es kann einen Teil beitragen. Aber die Frage ist jetzt, in welchem Umfang ist das tatsächlich möglich und wirklich auch umsetzbar?
Was man beim grünen Wachstum auch sehen muss, ist, dass die Transformation, die wir im Energiebereich haben, ja auch Sekundäreffekte hat, die sich an anderer Stelle in der Umwelt widerspiegeln. Also ich will ein Beispiel dafür geben. Die Entwicklung von Elektromobilität führt natürlich zu geringerer Verbrennung von fossilen Brennstoffen, wenn die Energie denn über erneuerbare Energien gewonnen wird. Aber gleichzeitig werden für die Produktion von Elektrofahrzeugen Ressourcen gebraucht, etwa Lithium, die in sehr umweltschädlicher Weise vor allen Dingen in Ländern des globalen Südens abgebaut werden und dazu neuen Umweltproblemen führen, also Problemen der Umweltverschmutzung, sodass gewissermaßen ein Bereich der umfassenden ökologischen Krise, in der wir uns befinden, auf Kosten eines anderen Bereichs gelöst wird. Und was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass insgesamt die ökologische Krise, also die Einhaltung von dem, was Klimawissenschaftler als die planetaren Grenzen bezeichnen, dass die über die Transformation hin zu grünem Wachstum erreicht wird.
Also ein bloßes weiter so, nur halt in grün ist also an dieser Stelle auch nicht die richtige Lösung, höre ich daraus. Gibt's denn einen Ausweg?
Klar, also solange der Kampf noch nicht verloren ist, gibt es diesen Ausweg natürlich. Und wir wissen ja, dass wir um jedes zehnte Grad Klimaerwärmung kämpfen müssen. Und da gibt es eben ein paar konkrete Schritte, die uns dabei helfen können. Und dazu gehört auch erstmal anzuerkennen, dass es gerade wirklich schon heißer wird und dass die Krise schon da ist und auch weiter fortschreiten wird. Und wir auch wirklich schauen sollten, wie gehen wir mit den Folgen der Klimakrise um? Also zum Beispiel mit immer mehr Extremwetterereignissen und den höheren Temperaturen.
Das heißt dann ganz konkret, es müssen viel stärkere Anstrengungen im Bereich der Klimaanpassung geschehen. Ja, was heißen kann, also dass Infrastrukturen umgebaut werden kann, aber was auch heißt, dass eine soziale Resilienz gegen die Folgen dieser Klimaerwärmung geschaffen werden muss. Und dann bedeutet das für mich aber auch zusätzlich, dass wir natürlich weiter uns anstrengen müssen, den Temperaturanstieg so niedrig zu halten wie irgend möglich. Weil im Klimawandel ist es ja nicht so, dass es also irgendwo einen Punkt gibt, wo dann also man quasi die Klippe runterfällt, sondern das ist ja zunächst einmal ein Prozess. Und das heißt, es kommt wirklich darauf an, die Temperatur eben so niedrig, wie es uns möglich ist, zu halten. Und dafür bedarf es weiterer Anstrengungen im Bereich des Klimaschutzes. Und hier sehe ich einen Beitrag der Sozialwissenschaften insofern, als dass die Sozialwissenschaften eben genau die Mechanismen von Politik und Wirtschaft und Gesellschaft untersuchen. Und ich glaube, dass ein genaues Verständnis dieser Mechanismen es auch eher ermöglicht, politische Maßnahmen zu treffen, die effektiv sind, ja, die Unterstützung finden und die wirksam sind. Darin sehe ich den wichtigen Beitrag der Sozialwissenschaften darin, der bislang in der Diskussion eher unterbelichtet war.
Und dieser Moment im Gespräch mit Jens Beckert war, glaube ich, für mich so ein kleiner Kipp-Moment, um im Themengebiet zu bleiben. ich habe da, glaube ich, so einen großen Teil des Problems verstanden und das will ich dir jetzt auch nicht vorenthalten. Also wenn wir diese Einheiten nehmen, in denen die Sozialwissenschaften denken, dann haben die sehr oft Grenzen und damit meine ich wirklich auch zum Beispiel nationale Grenzen, in der bestimmte Gesetze wirksam sind, wenn wir jetzt auf die Politik schauen. Die Klimakrise ist ein globales Problem und das macht es für diese Einheiten Wirtschaft, Politik und auch Soziales total schwer greifbar. Und eine ganz entscheidende Frage ist, schaffen wir es irgendwie, das Problem auch auf einer internationalen, globalen Ebene anzugehen, in der wir nicht nur in diesen kleinen Strukturen drin bleiben? Und ich habe Jens Beckert auch gefragt, was er meint, wie so ein Rahmen vielleicht aussehen könnte.
Was ich sehe, ist, dass die globalen Koordinationsmechanismen fehlen, um diesem Problem auf globaler Ebene gerecht zu werden. Also woran ich dabei denke, ist, ein Land wie Indien etwa mit 1,4 Milliarden Menschen hat im Moment einen noch immer pro Person niedrigen Treibhausgasausstoß von ungefähr 2 Tonnen. Die Gefahr ist jetzt, dass Indien sich entwickelt, wie etwa China sich entwickelt hat. Und das will das Land ja auch, um eben Menschen aus der Armut zu führen. Und das ist ja auch positiv zu sehen. Aber in dieser Entwicklung steigt dann der Treibhausgasausstoß eben auch, wie in China, auf 8 Tonnen pro Person. Und das ist dann eine Entwicklung, die natürlich weiter global die Temperaturen antreibt. Und im Grunde genommen könnte es sein, dass es wichtiger ist, für Indien Lösungen zu finden, wie Entwicklung stattfinden kann, ohne dabei auf fossile Energien so stark zu setzen. Ja, und Indien setzt ganz stark auf Kohle, weil Kohle ein Rohstoff ist, der dort gefunden wird, der dort vorhanden ist. Also ist es gar nicht mal sicher, dass das Beste, was wir machen können, das Vorantreiben der Energietransformation in Deutschland, sondern möglicherweise können wir das Geld, das eingesetzt werden muss, effektiver einsetzen, indem wir es in anderen Ländern einsetzen würden. Aber das ist natürlich politisch fast nicht möglich, weil wie wollen Sie deutsche Steuerzahler davon überzeugen, Kohlekraftwerke in Indien oder in Südafrika abzuschalten?
Und klar gibt es Strukturen wie zum Beispiel die Weltklimakonferenz. Aber das Problem hier ist, da fehlen Mechanismen. Also ne, die tackeln das Problem, die gehen das Problem an, aber es reicht nicht. Und gerade in solchen Punkten wie das, was er gerade aufgemacht hat, zu sagen, okay, wir als deutsche SteuerzahlerInnen müssen Geld zum Beispiel auch in die Hand nehmen und zu sagen, okay, Indien, wir unterstützen dich auch in der Energiewende. Da sehe ich, was er meint. Und da kommt dann natürlich auch die Ernüchterung und die Erkenntnis, warum dieser Kampf verloren werden könnte. Das hat mich dann auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen, muss ich zugeben. Gleichzeitig sind solche Erkenntnisse natürlich auch super wichtig, weil in der Regel muss man das Problem ja auch wirklich erstmal erkennen. Wir sehen es an der Klimakrise, um es dann auch angehen zu können. Und das zeigt am Ende auch wieder gerade auch hier Beispiel Sozialwissenschaften, wie wertvoll Wissenschaft wirklich ist.
Der Kapitalismus und globale Strukturen sind Teile des Problems, die die Klimakrise zu so einem besonders komplexen Thema machen, warum der Kampf gegen die Krise zu scheitern droht und was mögliche Ansätze sind, um sie in den Griff zu bekommen. Darüber hat meine Kollegin Esther Stephan mit Jens Beckert gesprochen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung und Professor für Soziologie an der Universität zu Köln. Außerdem ist er Autor des Buches Verkaufte Zukunft, warum der Kampf gegen den Klimawandel zu scheitern droht. Vielen Dank dir, Esther, fürs Gespräch und die Recherche.
Sehr gern.
Und weil wir gerade auch hier über den Energieträger Kohle und den Kohleausstieg gesprochen haben, hier noch eine kleine Empfehlung aus der Redaktion. Unsere Kollegin Joanna Voss, die war nämlich im mitteldeutschen Braunkohlerevier unterwegs, um genau einer Frage auf den Grund zu gehen, die wahrscheinlich viele Menschen umtreibt, wenn der Kohleausstieg denn bald kommt. Was kommt denn dann eigentlich nach der Kohle? Und genau so heißt dann auch der Podcast Nach der Kohle. In 12 Folgen, da beleuchtet sie den sogenannten Strukturwandel aus verschiedenen Blickwinkeln und erzählt Geschichten von Menschen, die genau da leben und arbeiten, wo sich durch den Kohleausstieg Strukturen komplett verändern sollen. Wirklich sehr spannend, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, kann man auch direkt durchbingen, wenn man möchte, einfach draußen im Park liegen und die Kopfhörer auf die Ohren und ein bisschen Nach der Kohle hören. Hört es euch gerne an. Auf unserer Website findet ihr es, detektor.com. FM und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich, wenn euch diese Folge vom Forschungsquartett hier gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter an eure FreundInnen und die Liebsten, die ihr euch so um euch habt. Kritik, Anmerkungen und Feedback könnt ihr uns gern per Mail schicken, und zwar an kontakt@detektor.fm. An dieser Stelle nochmal danke an Esther Stefan und Caroline Breitschädel. Die beiden hatten die Redaktion für diese Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder zuhört. Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Ich sage tschüss und bis nächstes Mal.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.